Das Rainer Böhm Trio mit dem Titel Octopus aus dem Album What If. Auf dessen Cover ist er auch abgebildet, der Octopus, der Tintenfisch. Und über den Jazzpianisten und Komponisten Rainer Böhm schreibt ein Kritiker: Böhm bewegt sich genauso vielarmig, elegant und sensibel durch die Gewässer von Mainstream und Avantgarde wie ein kluger Krakenfisch. Ja, dass sie klug sind, die Kraken, das ist inzwischen erforscht, aber sie sind irgendwie unheimlich und dann tummeln sich einige von ihnen auch noch in der tiefsten, unergründlichen Tiefsee. Die Oktopusse bleiben vorerst Aliens auf unserem eigenen Planeten. Das schreibt die Journalistin Svenja Beller in ihrem vor 3 Tagen erschienenen Buch Kraken. Guten Tag, Frau Beller.
Hallo.
Aliens in Form von Riesenkraken, die Schiffe und Menschen in die Tiefe ziehen, die gibt es schon seit Homer. Bei Jules Verne kommen sie vor, auch im Fluch der Karibik. Wieso eignen sich Kraken so sehr als mystische Monster?
Ja, die gibt es tatsächlich schon lange. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass sie so anders aussehen als alles, was wir sonst so kennen. Und weil sie eben aus dem Meer kommen, was uns ja auch lange sehr unbekannt war. Also die ersten mythischen Erzählungen, die kommen aus dem 12. Jahrhundert. Da konnte man die Meere eben noch nicht so gut erforschen. Da gab es keine U-Boote. Da ist man ja kaum zur See gefahren. Alles, was daraus kam, war schon mal eben unheimlich. Und wenn das dann noch so seltsam aussah, dann war das quasi eine Steilvorlage.
Und die Tiefsee, die ist ja weniger erforscht als Mond und Mars. Ist das auch der Grund für all diese Gruselgeschichten? Also macht es der Mensch wie die KI und füllt Wissenslücken dann einfach mit Fantasiefakten, in dem Fall dann Krakenmonstern?
Ja, so kann man es ganz gut sagen, ja. Da unten ist es dunkel und kalt, das ist uns komplett fremd, das ist für uns auch unvorstellbar, wie man da leben kann, da ist so ein hoher Druck, das würden wir ja überhaupt nicht überleben und deswegen ist es uns, glaube ich, so unheimlich.
Jetzt muss man sagen, nur wenige Kraken leben wirklich in der Tiefsee. Zum Beispiel aber der Vampir-Tintenfisch. Und der hat auch wieder so einen Namen. Der Name könnte ein blutrünstiges Meeresmonster in einer Fantasy-Fabel sein. Was ist das denn für ein Geselle?
Ja, genau. Also der lateinische Name ist sogar Vampyroteutis infernalis. Und das bedeutet quasi Vampir-Tintenfisch aus der Hölle. Das ist ja nicht sehr nett. Und das kommt einfach von dem Aussehen. Der hat so Schwimmhäute zwischen den Armen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Umhang. Und der ist so rötlich, schwärzlich gefärbt. Der ist aber eigentlich sogar der liebste aller Oktopusse, wenn man so will, denn der ernährt sich als einziger von Meeresschnee. Das ist organischer Abfall, der aus den oberen Schichten nach unten fällt und die sammelt er sich mit so kleinen extra Fangarmen ein. Also der tut niemandem was zuleide, sieht für uns einfach nur ein bisschen komisch aus.
Der will nur spielen.
Sozusagen.
Auch ganz unten in der Tiefsee und auch unheimlich. Der pazifische Riesenkrake, wie riesig ist der?
Der ist gar nicht mal so riesig, wie man sich das immer ausgemalt hat. Der hat so eine maximale Spannweite von 9 Metern. Also wenn er die Arme ausstreckt. Der Körper an sich ist dann viel kleiner.
Okay, und gibt es die häufig? Ist das was, was man dann häufig treffen würde da unten?
Die würde man schon häufiger treffen, aber eben auch nicht in allen Meeresregionen.
Sie haben ein ganzes Buch über Kraken geschrieben und gleich am Anfang schreiben Sie, Zitat, Kraken zu beschreiben ist wie der Versuch, eine Wolke festzuhalten. Es ist unmöglich. Und dieses Buch ist ein Griff nach den Wolken. Warum ist das so schwierig, Kraken zu beschreiben?
Ich glaube, weil sie alles, was wir bislang kennen, auf den Kopf stellen. Alle Regeln, die wir uns gemacht haben, wie das Leben funktioniert, warum sich Intelligenz entwickelt, wie lang intelligente Lebewesen normalerweise leben, all das stellt die auf den Kopf, was Körperteile können. Wir können mit den Augen sehen, Oktopusse können gewissermaßen auch mit der Haut sehen. Sie können mit ihren Saugnäpfen riechen und schmecken, was wir nur mit Nase und Zunge können. Also es ist sozusagen alles, was wir glauben, gelernt zu haben über unsere Umwelt, ist bei den Oktopussen anders.
Also zu fragen, warum sie das Tier fasziniert, brauche ich nicht. Eigentlich ist das, müsste uns das jeden von uns vollkommen faszinieren. Und gleichzeitig hat es aber auch so dieses, was ich schon gesagt habe, dieses Unheimliche. Kraken haben 9 Gehirne und 10.000 mehr Gene als Menschen. Die sind also viel schlauer als wir. Ist das auch der Grund, warum dann auch die Tentakeln so als Symbol des Bösen gedeutet werden?
Ja, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen aus so einer historischen Konstruktion. Das kommt, glaube ich, noch aus der Zeit dieser Mythen, als eben diese Riesenkraken heraufbrachen. beschworen wurden, was Kryptide sind, also Tiere, die es nicht gibt. Es gibt diesen Riesenkraken nicht. Das war wahrscheinlich eher ein Riesenkalmar, der da als Vorbild gedient hat. Aber dann sind eben diese, die Sie ja auch schon erwähnt haben, diese Romane entstanden, 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne, Die Arbeit des Meeres von Victor Hugo. Die haben eben so Monster erschaffen, die uns bis heute nicht loslassen. Also das lebt quasi fort, dieser Ruf. Mhm. Und wurde dann eben in modernerer Literatur, in Filmen weiter aufgegriffen.
Das krasse Gegenteil dazu ist dann natürlich diese Oscar-gekrönte Dokumentation Mein Lehrer der Krake. Der zeigt eine fast freundschaftliche Beziehung zwischen Mensch und Kraken. Sie selbst haben auch nach Kraken getaucht und haben auch versucht, so eine Beziehung einzugehen. Wie ist das gewesen?
Ja, ganz anders als im Hollywood-Film.
Schon Hollywood, ne?
Es ist dann schon Hollywood, ja. Ja, genau. Also ich habe es auf zwei Wegen probiert. Ich bin einmal ins Aquarium gegangen und habe den Oktopus, der dort lebt, besucht. Wobei das auch schon wieder falsch ist, denn es waren mehrere Oktopusse, die ich da besucht habe, weil die eben nicht so wahnsinnig alt werden. Also diese Art, die ich da besucht habe, nur so 2 bis 3 Jahre. Das heißt, eine Beziehung aufbauen ist dann allein schon schwierig, wenn der Freund wegstirbt. Und dann bin ich tauchen gegangen und das war auch alles andere als einfach. Also erstmal sind es die am besten getarnten Tiere, die es so gibt. Die zu finden ist nicht leicht. Wenn man sie gefunden hat, ist auch so eine Beziehung aufzubauen nicht einfach. Die sind extrem schreckhaft, denn es sind ja komplette Weichtiere, die alles, was die, worauf die ausgerichtet sind, ist, sich zu tarnen und sich zu verstecken. Denn dann schreien die jetzt nicht Hurra, wenn ein großer Taucher kommt und jetzt mal ein bisschen Freundschaft schließen möchte. Von daher war das eher so ein sehr respektvolles Herantasten, viel suchen, viel staunen und dann in die Tintenwolke schauen, wenn der Oktopus sich aus dem Staub macht.
Was ist das für ein Gefühl?
Ich habe es schon als sehr besonders wahrgenommen. Das haben mir auch viele Forschende gesagt, mit denen ich gesprochen habe, dass man bei Oktopussen schon das Gefühl hat, dass da jemand zurückschaut, der auch verarbeitet, wer ihn da jetzt anschaut. Das ist kein leerer Blick. Das ist ein Blick, der versteht, der verarbeitet, der auch in Beziehung tritt. Und das berührt einen schon. Mhm.
Da kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut, wenn Sie das beschreiben, ganz ehrlich. Sie haben gesagt, die meisten Kraken leben nur so 2, 3 Jahre. Und dann bei der Geburt sterben Vater und Mutter, ist das richtig?
Genau, also die Mutter kümmert sich alleine um das Gelege. Die legt tausende von Eiern in einer Höhle ab und befächert die dann mit Sauerstoff. Und während der Zeit isst sie auch nichts mehr, weil sie dauerhaft die Eier bewacht. Mhm. Und wenn die Paralarven, so heißen die, dann schlüpfen, da ist die Mutter so geschwächt, dass die dann begreift, okay, das war jetzt hier meine Aufgabe, jetzt kann ich gehen. Das heißt, sie stirbt dann und die Paralarven wachsen Mutterseelen alleine auf und viele von denen überleben das dann auch nicht. Also das sind ja 100.000 Eier. Wenn da 100.000 ausgewachsene Oktopusse raus würden, dann hätte man auch schnell ein Platzproblem.
Die Krake, die hat sich ja vom Monster zum Menschenfreund entwickelt. Also irgendwie die Neugier ist groß. Und auch in Kinderzimmern gibt es jetzt immer öfter Kuschelkraken. Hat es zu meiner Kinderzeit nicht gegeben. Überrascht Sie das?
Mich freut es eher. Es ist eine Anerkennung, dass wir vielleicht so ein bisschen ebenbürtige Tiere vor uns haben, die auch Freundepotenzial haben, ne? So wie wir uns mit Säugetieren eben auch anfreunden. Das sind wir normalerweise nicht gewohnt mit Weichtieren, weil die uns eben sehr fern sind und die meisten von denen auch eben nicht so weit entwickelt. Und das ist aber bei Oktopussen eben anders. Und ich finde das schön, dass wir da hingekommen sind, dass sich auch Tiere, die uns so fremd sind und evolutionsbiologisch so weit von uns entfernt, trotzdem auch an einem Ort ankommen können, an dem wir uns begegnen können.
Kraken heißt das sehr hübsche Buch aus der Naturkundereihe vom Verlag Mattes und Salz, das gerade erschienen ist und das Svenja Beller geschrieben hat. Dankeschön, Frau Beller.
Vielen Dank.
Danke, dass Sie uns von den Aliens der Tiefsee erzählt haben. Unergründlich die Tiefsee, die SWR-Kulturmatinée.